Musik von Philipp Glass, der Soundtrack des Films Koyaanisqatsi, der Soundtrack der heutigen Sendung Punkt 1 über den Menschen in der Menge und Menschenmengen. Wir haben darüber gesprochen, von welcher Menge hier die Rede ist, die psychologische Masse, welche Rahmenbedingungen sie bedingen, also welcher Nährboden, auf dem sie überhaupt entsteht und was sie kennzeichnet, und waren jetzt beim Thema Mitläufer oder wir Menschen sind gerne so wie andere Menschen. Dazu hat uns ein E-Mail erreicht, auch passend zur Musik, von Ulrike Reithofer-Kastenhuber, und sie beschreibt, wie sie auf einem Konzert war von Deichkind und wie die Musiker auf der Bühne sagen, kniet euch nieder, dieses Kommando ins Publikum, und so schnell, schreibt sie, konnte sie gar nicht schauen, hat man sich rund um sie, sind alle, haben sich niedergekniet und sie hat einen kalten Schauer bekommen. Ist schon so eine Massenerfahrung, wo plötzlich alle auf Kommando dasselbe tun, das hat schon was Gruseliges.
Ja, ist ein wunderbares Beispiel, wie schnell Individualität unter bestimmten Rahmenbedingungen verschwinden kann. Natürlich ist das jetzt ein harmloses Beispiel, ein Konzert, wahrscheinlich fließt ein bisschen Alkohol, die Musik orchestriert, also gibt den Rhythmus vor, gibt die Synchronisation vor, und wir haben eine ganz klare Lenkungsfigur, also das ist dann der Leadsänger, der spricht. Wunderbares Beispiel. Gott sei Dank geht es nicht immer so schnell im wirklichen, also im politischen Leben.
Ein Beispiel auch, das uns zu einer Figur bringt, die bisher noch nicht vorkam, nämlich die Führerfigur, der Mensch als Herdentier und der Führer oder eine führende Idee, eine gemeinsame Idee von einer Masse, Menge, Gruppe, wie immer, die diese Menge bewegt oder zu etwas bringt. Herr Bauer ist unser nächster Anrufer. Schönen Nachmittag.
Schönen guten Tag, Franz Bauer. Ja, was ich sagen möchte eben, wie ich schon anfangs erwähnt habe, diese Massenhysterie beim Einmarsch 1938 und dann, wie der Eiserne Vorhang gefallen ist in Prag, wie dann die Leute gebrüllt haben, Greenpeace, Greenpeace am besten Platz, die Menge war unüberschaubar und ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen. Aber ein Thema, das wir heute haben, und das ist diese Globalisierung, die eigentlich, so wie sie gehandhabt, eine menschenverachtende Politik ist. Und ich glaube, es muss sehr vielen Menschen sehr schlecht gehen, dass sie sich dann bereit erklären, dagegen zu demonstrieren, dagegen aufzustehen, damit man das System, so wie es läuft, eigentlich wieder beenden könnte.
Danke, Herr Bauer. Viele Menschen demonstrieren weltweit auch unter sehr schwierigen Bedingungen und gehen große Risiken ein, auch wenn wir an den arabischen Frühling denken. Da ist sozusagen nur die Masse eine Hoffnung auch und ein positives Gefühl, eine Euphorie, etwas, was diese Bewegungen getragen hat oder trägt.
Ja, also arabischer Frühling ist ein gutes Beispiel. Globalisierungsdemonstrationen sind auch ein gutes Beispiel. Ich beginne mit dem arabischen Frühling, weil es vielleicht ein bisschen leichter zu beantworten ist. Und ein weiteres gutes Beispiel ist, wie die Präferenzen oder die individuellen Motive eigentlich völlig entkoppelt sind vom Ergebnis. Arabischer Frühling, man erinnert sich, das waren weltoffene Demonstrationen, Demonstrationen für mehr Orientierung Richtung Westen, Demonstrationen für Redefreiheit, für Versammlungsfreiheit, für Menschenrechte. Aber was haben die dann letztendlich bewirkt? Ja, sie haben alte Systeme zum Einsturz gebracht. Sie haben durchaus ein destruktives Element mit sich getragen. Aber das, was danach gekommen ist, war natürlich nicht im Sinn dieser Demonstrationen. Also wenn man schaut, Muslimbrüder in Ägypten zum Beispiel, die dann ja die Macht übernommen haben, das war sicher nicht im Sinne des arabischen Frühlings. Also ein schönes Beispiel für Entkoppelung von Motiven und Wirkung in einem Massenphänomen. Bei Globalisierungsdemonstrationen, ja, ist es wahrscheinlich ein zu komplexes Thema, um es jetzt kurz abzuhandeln. Zu den Demonstrationen selbst. Wir sehen ja sehr viele friedliche Demonstrationen. Wir sehen aber natürlich auch die gewalttätigen Ausschreitungen, die dann wahrscheinlich viele auch abschrecken, hier sich aktiv zu beteiligen.
Wir sehen auch gewalttätige Ausschreitungen kleiner Gruppen, wie unlängst in Deutschland, Hamburg beim G20-Gipfel. Mhm. An dem wird noch gearbeitet in Deutschland, die Aufarbeitung läuft noch und es beschäftigt die Polizei, die Politik, die Medien auch sehr, was da passiert ist. Und immer wieder kommt im Zusammenhang mit Massenphänomenen auch die Polizeiarbeit in den Fokus. Ich denke, da ist ein Bild von der Masse als eine einheitliche Menge von Menschen, die gefährlich ist oder zumindest unberechenbar ist, die gleichförmig ist, also wo nicht mehr das Individuum selbst sein Verhalten steuert oder das Individuum selbst existiert. Dieses Bild ist ja dann auch ein gefährliches Bild, weil man die ganze Masse von Menschen verteufelt.
Mhm. Ja, also dieser Straßenmob hat natürlich auch was Gefährliches und stellt natürlich für Polizeiarbeiter immense Herausforderungen dar. Da werden wir wieder auch beim Thema vielleicht Lenkung und Steuerung von Massen. Es ist relativ schwierig, auf einen wütenden Mob, auf wütende Demonstranten einzuwirken. Also man kann sie natürlich anstacheln, das geht relativ leicht. Die zu beruhigen ist relativ schwierig, weil eben ein wütender Mob nicht für rationale Argumente, für kühle Diskussionen zugänglich ist. Es gibt ein schönes Zitat übrigens aus Goethes Faust. Es ist, Masse kannst du nur durch Masse zwingen. Und im Fall der Polizeiarbeit sind es dann eben die Wassermassen aus Wasserwerfern, die die Menschenmassen zurückzwingen.
Jetzt fragt man sich aber, wieso kommt es überhaupt so weit? Daran wird in Deutschland, wird darüber gerade diskutiert, wie es so weit kommen konnte, auch zur Gewalt von Seiten der Beamten, zur Polizeigewalt. Es ist ja nicht per se die ganze Demonstration wütend oder gewalttätig, sondern es sind ja meistens nur kleine Gruppen.
Es sind ist auch ein, ja, etwas, was man aus der Massenpsychologie kennt, dass oft sehr kleine und radikale Gruppen die Themenführerschaft für sich beanspruchen. Also wenn eine kleine Gruppe sehr geschlossen ist, sehr radikal, nur ein Thema hat, also eine monothematische Agenda verfolgt, dann erscheint sie in der Regel viel größer, als sie wirklich ist und hat auch durchaus politische Relevanz. Da kann man auch wieder auf historische Beispiele zurückgehen. Ich glaube, die Zeitungsmacher Pulitzer und Hearst haben sich in Amerika Ende des 19. Jahrhunderts auch dieser Methode bedient. Da ging es um die Frage in der öffentlichen Diskussion, soll Amerika in den Krieg gegen Spanien ziehen, ja oder nein? Und die haben ihre gesamte Berichterstattung und auch ihre Unterstützung für Kandidaten bei den Wahlen nur davon abhängig gemacht, welche Position die in dieser einen Frage haben. Also dieses Monothematische macht kleine Gruppierungen oft sehr stark.
Unsere nächste Anruferin ist Frau Klimek. Schönen guten Tag.
Ja.
Ja, Frau Klimek.
Wie ich Publizistik studiert habe, hat es eigentlich geheißen, dass Massenpsychologie nur funktioniert, wenn es gleichzeitig gleichgeschaltetes Mediensystem gibt. Heute haben wir ein differenziertes Mediensystem, hoffe ich, glaube ich auch. Inwieweit ist das ein Gegengewicht? Ein Gegengewicht, dass Menschen sich aus einer Massenbewegung absetzen können. Welche wissenschaftlichen Positionen gibt es da?
Danke, Frau Klimek.
Danke. Sehr spannende Frage. Ja, wir haben hoffentlich ein differenziertes Mediensystem. Aber da spielt eben jetzt auch wieder der sogenannte Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, eine Rolle. Also wir als Medienkonsumenten nehmen Informationen nur selektiv wahr und wir konsumieren ja auch nicht alle Medien. Ein schönes Beispiel ist auch da, ja, sind Online-Medien, soziale Netzwerke. In sozialen Netzwerken sehen ja wir meistens nicht die ganze Fülle an Statusmeldungen, sondern was wir angezeigt bekommen, hängt ja sehr stark von unseren Interessen ab. Da gibt es den Begriff Filterblasen und Echokammern, der wahrscheinlich durchaus geläufig ist. Also wenn ich bestimmte Interessen habe, bestimmte Seiten like, bestimmten Twitter-Konten folge, dann sehe ich eben nur diese Informationen und bekomme ähnliche Twitter-Konten, ähnliche Facebook-Seiten vorgeschlagen. Das heißt, die Online-Welt, die man sich dann selbst schafft, die ist in sich sehr homogen, vertritt sehr ähnliche Auffassungen. Und die ganze Vielfalt, die es da gibt, nehme ich als Einzelner dann gar nicht wahr.
Frau Göbert ist unsere nächste Hörerin. Schönen Nachmittag.
Hallo?
Ja, oh Gott, Sie sind auf Sendung.
Jawohl. Ja, ich finde das Thema jetzt gerade sehr interessant. Ich komme nämlich gerade von der Festspieleröffnung Und da hatte der heurige Redner, der Herr Schirach, ein ganz ähnliches Thema, nämlich die Manipulierbarkeit von Massen und die Wirkung von Massen, die Macht, die ausgeht und dass die Menschen heute so manipulierbar sind über die sozialen Medien. Und er hat auch gesagt, die Fragwürdigkeit von Volksentscheidungen, die aus diesen Massenphänomenen dann resultieren. Und das finde ich eben auch diese, dass heute wie nie zuvor Menschenmassen einfach eine Eigendynamik bekommen durch erstens durch die Social Medias und einfach auch Populisten Tür und Tor geöffnet ist durch diese Entwicklung.
Danke, Frau Göbert, für Ihren Anruf. Thomas Brudermann.
Ja, also Manipulierbarkeit ist immer gegeben.
Ist auch besonders interessant für ganz unterschiedliche Berufsgruppen, von Architekten über Verkehrsplaner bis zu Politikern, Polizei, natürlich Psychologen nicht zuletzt.
Ja, natürlich. Massenpsychologie ist ohnehin interdisziplinär. Ich wollte noch kurz auf die Anrufe zugehen. Also bei emotional aufgeladenen Themen ist die Manipulierbarkeit natürlich relativ einfach gegeben. Es geht aber nicht beliebig. Also es muss schon auch irgendwie in Richtung Zeitgeist gehen, damit das passt.
Edward Bernays, ein PR-Fachmann aus den USA, hat mal davon geträumt, dass wer versteht die Mechanismen und Motive des Massenbewusstseins, wie er schreibt, der kann diese Massen nach seinem Willen kontrollieren. Und am besten funktioniere das, wenn die Massen das gar nicht erkennen, wie sie manipuliert und kontrolliert werden. Jetzt sagen Sie, das geht nicht beliebig weit, aber man fragt sich, weiß die Massenpsychologie etwas darüber, wie eine Masse von Menschen tatsächlich so weit gesteuert werden kann, wenn wir vielleicht mit der physikalischen anfangen und dann zur psychologischen übergehen?
Okay, ja, also bei physikalischen Massen ist es relativ einfach. Also wenn wir jetzt die Menschenmengen, Menschenmassen in der U-Bahn sehen oder in einem Stadion oder auf einem Konzertgelände, die kann man ja relativ einfach steuern. Also da kann man es ja mit physikalischen Barrieren zum Beispiel machen. Also in Stadien hat man Sektoren, die voneinander abgetrennt sind, auch auf Konzertgeländen. Man hat oft Drehkreuze, Vereinzelungsanlagen. Und diese baulichen Maßnahmen, die fangen im Fall des Falles diese physikalischen Schockwellen ab, die durch ein Gedränge oder durch ein Geschiebe entstehen können. Also die verbessern die Sicherheit enorm. Wenn wir jetzt von psychologischen Massen sprechen, ist es, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Also es gibt natürlich immer wieder Demagogen, die ein besonderes Talent dafür haben, genau das anzusprechen, dass die Masse hören will, dass die Masse braucht und auch ein gewisses Lenkungstalent dann entwickeln. Aber wie gesagt, beliebig geht's nicht und Hinweise darauf, wie man es macht, möchte ich eigentlich auch nicht geben.
Massenpsychologie ist ja vielleicht auch deswegen nicht so einfach anwendbar, weil die Forschung relativ schwierig ist. Man hat lange diese veralteten Bilder, über die wir gesprochen haben, von dem Menschen, der nur noch verrückt ist in der Masse oder überhaupt im Brei der Menge, auch als Individuum völlig untergeht und sich nicht mehr selbstständig irgendwie verhalten kann, im Kopf gehabt und danach sich orientiert, auch in der Polizeiarbeit. Wie sieht es denn mit der Forschung aus, wenn wir jetzt an klassische Methoden denken, Fragebögen schwierig?
Ja, also massenpsychologische Forschung war mal relativ modern, relativ in zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also da haben sich ja sehr viele Wissenschaftler und Autoren damit beschäftigt, auch Sigmund Freud zum Beispiel. Dann sind eben die Faschisten gekommen, die leider diese Erkenntnisse für ihre Zwecke ausgenutzt haben. Und infolgedessen wurde massenpsychologische Forschung eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich betrieben. Also es war fast ein Tabuthema. Es hat natürlich auch methodische Gründe, wie Sie gesagt haben. Es ist nicht so leicht, Massenpsychologie zu erforschen, weil diese klassischen Instrumente aus der Sozialpsychologie nicht funktionieren. Ich kann Leute nicht befragen. Ja, also das bringt nichts. Ich kann auch nicht wirklich Experimente durchführen. Also wenn ich jetzt eine Massenpanik experimentell untersuchen möchte, habe ich nicht wirklich eine Möglichkeit. Ich kann nicht ein Museum anzünden und schauen, wohin die Leute rennen. Ich kann das üben vorher, ich kann da durchaus Übungen machen, aber die Realsituation ist dann eben sehr unterschiedlich von der Übungssituation. Was man heute macht, ist, man arbeitet viel mit Computersimulationen. Also man versucht, individuelle Verhaltensregeln für sogenannte Agenten am Computer zu programmieren und dann lässt man diese Agenten miteinander interagieren, auch mit dem Umfeld interagieren und schaut, was passiert.
Der Mensch in der Menge, der Mensch als Masse. In Punkt 1 zu Gast war Thomas Brudermann, Wirtschaftspsychologe und Systemwissenschaftler vom Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung der Karl-Franzens-Universität Graz. Dazu hörten und hören wir Musik von Philipp Glass. Mit dem Strom schwimmen oder dagegen? Morgen in Punkt 1 geht es tatsächlich um das Schwimmen als Kulturtechnik. Der Autor und begeisterte Schwimmer John von Düffel hat eine Gebrauchsanweisung fürs Schwimmen geschrieben und ist mit der Rettungsschwimmerin Barbara Nehieber zu Gast bei Andreas Obrecht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Mitreden und dem Team der heutigen Sendung. Hertha Werner Tschaschl, Tonmeisterin, Christine Gruber, Regie, Katharina Koos für das Ö1 Service, Helmut Jasper für die Musik. Für heute verabschiedet sich Barbara Zeitermer und wünscht noch einen angenehmen Tag.